Freiraum. Der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir immer schon stellen wollten, an Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen.
Hallo, hier ist Justus vom Freiraum-Podcast. Bevor jetzt die Folge mit Martin Sonneborn losgeht, ein Hinweis. Wir haben diese Folge schon am 22. Dezember aufgenommen, also vor der Empörungswelle über Martin Sonneborns China-T-Shirt. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, in den letzten Tagen gab es da eine ziemlich große Empörungswelle, der Vorwurf Rassismus. Wer davon nichts mitgekriegt hat, kann es ja nachlesen, Google zeigt euch den Weg. Nun ist es aber eben so, dass Martin Sonneborn und ich auch schon im Dezember über genau dieses T-Shirt, was jetzt für Empörung gesorgt hat, gesprochen haben. Alles, was er dazu also in diesem Podcast sagt, ist keine Replik auf das, was in den letzten Tagen passiert ist. Er hat es lange vorher gesagt, nämlich im Dezember 2020. Und jetzt springen wir aber erstmal kopfüber rein in das Gespräch mit Martin Sonneborn. Eins mal vorweg, damit die Bescheid wissen, die vielleicht aus Versehen zuhören. Was machen Sie beruflich?
Eine gute Frage. Ich habe verschiedene Berufe. Eigentlich bin ich Europaabgeordneter, also Mitglied des Europäischen Parlaments für die Partei in Brüssel. Und in Zeiten wie diesen, in denen mir das nicht genehm ist, ist mir manchmal etwas peinlich, das zuzugeben. Dann sage ich einfach, ich sei gerade aus dem Knast entlassen worden und würde mich noch umschauen. Man hört so viel gerade hier, so Gangbang, Orgien meiner Kollegen in Brüssel.
In Brüssel, ne?
Zu denen ich übrigens nicht, ich war nicht eingeladen. Es war eine reine Herrensache mit, glaube ich, 24 Leuten, wie ich gelesen habe, in einem 30 Quadratmeter Raum. Und
kuschelig.
Das wird schon recht interessant gewesen sein. Aber in solchen Zeiten erzähle ich halt, dass ich gerade aus dem Knast komme.
Und Sie mögen nicht, wenn man Witze über Ihre Haare macht.
Stimmt das?
Hatte ich gehört. Also wir haben fast die gleiche Frisur, will ich dazu nur sagen.
Ich habe gerade Ihr Bild gesehen im Netz und stelle fest, gut, okay. Aber diesen lächerlichen Bart haben Sie schon noch, oder?
Ja, natürlich.
Sehen Sie? Das unterscheidet uns. Aber wo haben Sie das gehört, dass ich keine Witze über meine Haare mag?
Ich glaube, das habe ich in dem Interview mit Gregor Gysi.
Okay.
Da sagten Sie, Gregor Gysi soll keine Witze über Ihre Haare machen, weil Sie sonst Witze über seine Größe machen würden.
Gut. Ich glaube, wir haben uns dann irgendwie darauf verständigt. Ja, das ist aber fair. Ich mag das nicht, wenn von unten Witze über meine Haare gemacht werden. Der weiß ja gar nicht, wie ich aussehe oben.
Wenn Sie sagen, Sie sind Parlamentarier, fangen wir doch damit mal an, mit Europa und dem EU-Parlament. Wir hören mal rein in eine kurze Rede, ungefähr 1,30, die Sie im Europaparlament gehalten haben. Kurzer Redebeitrag.
Vielen Dank, Frau Präsident. Liebe Kollegen, aus Gründen möchte ich einmal darauf hinweisen, dass es verboten ist, Marschflugkörper in fremde Länder zu schießen. Und unserem alten Kollegen Lambsdorff, der sich echauffiert, weil Deutschland seine Teilnahme an diesem Unsinn abgesagt hat, möchte ich entgegnen, lieber Graf, wenn Sie unbedingt in den Krieg ziehen wollen, niemand hindert Sie. Fallschirmspringen hat ja eine gewisse Tradition in der FDP. Zwinker-Smiley. Die Bundeswehr allerdings können wir nicht mitschicken, die ist kaputt. Die könnte höchstens defektes Militärgerät auf Assads Palast abwerfen. So ein Leopard 2 aus 8000 Metern Höhe knallt da ganz schön rein. Ähnlich übrigens wie die deutschen NATO-Panzer in Afrin, wo der Ehre vom Bosporus derzeit einen brutalen Angriffskrieg führt. Ein Wort noch an Präsident Macron. Sie halten große Reden an der Sorbonne. Sie haben die französische Elite-Laufbahn absolviert. Sie sollten wissen, dass das maßgebliche Erbe Ihrer Kultur die Aufklärung ist. Zuerst wird aufgeklärt, dann geschossen, nicht umgekehrt. Wie wollten Sie sich vor Voltaire und Diderot rechtfertigen? Fragen Sie doch mal Ihre Frau. Die könnte mit beiden noch persönlich bekannt gewesen sein.
Ja, man sieht so danach, wie die Präsidentin so ein bisschen schmunzelt. Ist eigentlich mal danach irgendein Simultanübersetzer zu Ihnen gesagt und hat gesagt, er will eine Zulage?
Nein, das ist natürlich, es kommen ab und zu auch Hinweise, dass das natürlich simultan nicht zu übersetzen ist. Es gab aber auch andere Hinweise nach dieser Rede. Es gab sehr viel Kritik, Hälfte der Menschen hat sich, glaube ich, darüber erregt, dass ich diesen kleinen billigen Spaß über das Alter von Macrons Frau gemacht habe, über den auch die ungarische Vizepräsidentin skandalöserweise da so lachen musste. Und die andere Hälfte hat geschrieben, das sei vollkommen in Ordnung, aber diese Anspielung auf Möllemann in Nordrhein-Westfalen, Da hätte ich also die Grenzen der Satire weit überschritten. Also es gab zwei unversöhnliche Lager und die einen fanden, dass das eine vollkommen in Ordnung, das andere aber zu weit gegangen wäre. Das bestärkt mich natürlich dann darin, dass beides richtig ist.
Aber Sie stimmen immer abwechselnd mit Ja, Nein. Stimmt das?
Nein.
Nein.
Ja und Nein. Nein, mache ich nicht.
Ich hätte auch gedacht, ist scheiße.
Ja, es hat aber keine Auswirkungen. Es gibt ja keine knappen Abstimmungen im Europaparlament. Ich habe ungefähr 20.000 Abstimmungen in der ersten Legislaturperiode mitgemacht und ich habe, glaube ich, zwei entschieden durch meine Stimme. Ich werde informiert, wenn es irgendwo knapp werden könnte, von den Linken oder von den Grünen oder von den Sozialdemokraten, wenn die mal Stimmen brauchen, wenn sie irgendwo was wittern. Aber das passiert extrem selten. Aber ich stimme jetzt nicht abwechselnd Ja und Nein, weil ich sonst auch mal gegen irgendwelche vermeintlichen Interessen von, es gibt ja heute sehr viele Interessensgruppen im Internet und jede kleine Bewegung glaubt, dass sie der Nabel der Welt sei und ist dann auch ganz schnell dabei, sich dazu mit 22 bis 28 Leuten zusammenzutun und heftige Kritik zu üben. Insofern sehe ich zu, dass ich so einen, eigentlich wie ich es auch vertrete, so einen humanistischen grünen linken Standpunkt da von vorne bis hinten abstimme. Okay.
Machen Sie es gern?
Das Abstimmen?
Ja, die ganze Arbeit. Das Knopfdrücken stelle ich mir unspektakulär vor.
Nein, das ist total spektakulär. Es ist spektakulär, wenn man neben jemandem sitzt, der konservativ ist oder rechtsradikal und man sieht, dass er mit seinem Daumen in seiner Abstimmliste verrutscht und dass er dann permanent gegen seine eigenen Interessen stimmt. Das macht natürlich Spaß im Parlament. Es ist so ein bisschen wie in der Schule, muss man sich das vorstellen. Vorne ist halt der Direktor, hinten sitzen die Lümmel. Und dann wird auch mal Quatsch gemacht und der Nachbar angestupst.
Ich würde sagen, wir springen dann nachher nochmal in die Themen so ein bisschen genauer rein, worum es auch geht. Erstmal nochmal über Sie. Ich habe vorhin mit einer älteren Mitbürgerin vor der Sendung kurz gesprochen und die sagte, ach, mit dem redest du, das ist doch einer von diesen Punks. Und dann habe ich mich gefragt, hatten Sie mal gefärbte Haare?
War das Ihre Mutter?
Nee, es war hier eine Nachbarin, die ich ganz natürlich Corona-konform mit Abstand gesprochen hatte.
Ich überlege gerade, mit wem die mich verwechselt haben könnte. Wahrscheinlich mit Friedrich Kuppersbusch. Nein, ich habe nie gefärbte Haare gehabt.
Waren also auch kein Punk?
Ich glaube nicht. Ich war ein absolut bürgerliches Söhnchen einer gutbürgerlichen oder kleinbürgerlichen Familie. Wohnte in Osnabrück, also ich bin in einer westdeutschen Kleinstadt aufgewachsen. Kleinstädte sind gut, um da ruhig bis zum 16. oder 17. oder 18. Lebensjahr aufzuwachsen und sie dann fluchtartig zu verlassen. Und ich war auf einer katholischen Schule und habe eine ganz ruhige Schulzeit gehabt eigentlich.
Also Osnabrück, katholische Schule, das klingt irgendwie traumatisierend.
Wo kommen Sie her? Aus Bremen? Das müssen Sie nicht sagen hier, glaube ich. Nein, das war im Gegenteil, das war sehr angenehm. Erstens bin ich da, wir hatten Patres und Nonnen an dieser Schule und das ist ganz gut, wenn man die Gegenseite da schon mal kennenlernt und schätzen lernt. Und ich meine, wir konnten sehr viel Quatsch machen da. Nur es gab praktisch keine Punks. Ich glaube, es gab an unserer Schule, es gab einen einzigen Wehrdienstverweigerer. Und das wird den Älteren noch was sagen. Also man konnte ja zur Bundeswehr gehen oder einfach den Wehrdienst verweigern. Und an allen anderen Schulen verweigerten damals die Abiturienten den Wehrdienst. Und bei uns war das gar keine Frage, dass alle irgendwie, ich glaube, es gab einen einzigen Verweigerer. Also das war schon sehr gut bürgerlich.
Wieso war Ihnen schon klar, dass das die Gegenseite ist?
Irgendwie hatte ich das verdammte Gefühl, ja.
Okay. Und Sie sind aber nicht der Bundeswehrverweigerer gewesen, sondern brav haben Dienst getan. Und nicht an der Bettpfanne, sondern an der Waffe.
Ja, ja. Ich bin da hingegangen und habe dann aber auch nach, ich glaube, ungefähr 3 Tage habe ich gebraucht. Und dann habe ich festgestellt, dass das, was man da lernt, dass man da nach 3 Tagen auch alles gesehen hat, was man sehen musste. Interessant war eigentlich.
Aber nicht, weil Sie im Gefängnis da saßen, weil das geht ja schnell, wenn man so mit der Einstellung dahin geht.
Nein, nein, überhaupt nicht. Aber ich habe da auch interessante Dinge erlebt. Wir hatten einen Oberleutnant, zum Beispiel Czieselski hieß der. Der war eingeschriebenes Mitglied der Grünen. Und das war 1984. Und die Grünen sind, glaube ich, haben sich, glaube ich, so 79 ungefähr gegründet. Es war damals untypisch, wenn man ein Offizier war, dass man bei den Grünen war. Und der wollte was verändern in der Bundeswehr und der hat das auch getan. Ich fand es interessant, dass sich jemand gegen dieses System stemmt und da ganz offen die Konfrontation auch aufnimmt mit allen Konsequenzen, die das hat.
Und dann mussten Sie was werden. Stimmt es, dass Sie Versicherungskaufmann werden sollten oder wollten?
Ich wurde von meinem Vater damals vor die Wahl gestellt, entweder zu Hause zu studieren, also bei den Eltern wohnen zu bleiben und dann würde er mir praktisch das Studium finanzieren oder eine Lehre zu machen und dann könnte ich dahin gehen. Meine Freunde saßen in Freiburg und studierten da Philosophie und ich wollte das eigentlich auch gern und habe dann gesagt, gut, dann habe ich mich irgendwie aus der Bundeswehr früher rausgemogelt, habe dann mich für eine Krankenversicherung, also so Krankenversicherungskaufmann praktisch, so ein Büro-Innendienstjob ist das. Da weiß man dann auch nach 3 Tagen, dass man das nicht unbedingt weitermachen will. Und ich habe das dann mehrfach verkürzt und bin dann nach 22 Monaten da raus und in ein Studium übergewechselt. Dann begann eigentlich die freieste Zeit meines Lebens, nur die zweite oder drittfreieste, wenn ich die Titanic-Jahre und das Parlamentsdasein noch hinzurechne. Und das ist auch der Grund, warum die Partei sich wieder dafür einsetzt, dass dieser ganze Bachelor-Quatsch rückgängig gemacht wird und abgeschafft wird und dass die Leute wieder, wie ich damals, 15 Semester lang voll alimentiert in einer Hängematte liegen können. Das ist wörtlich zu nehmen. Ich habe in Münster angefangen zu studieren. Wir hatten ein Haus, 5 Studenten mit Garten und Hängematte. Und das war gut, um zu sehen, glaube ich, was man nicht machen will dann beruflich. Und um 15 Monate einfach zu lesen, nachzudenken, zu gucken, wie das Leben, wie das System funktionieren. Und das ist, glaube ich, das wird den Leuten heute verwehrt und das wollen wir auf jeden Fall wieder einführen.
Also da muss man wieder hin, 15 Semester in der Hängematte liegen. Also
ja, genau. Ich glaube, dass das wichtig ist. Es gibt heute keine Muße mehr, es gibt keine Ruhe mehr, aus der dann auch Dinge entstehen können. Es gibt eigentlich nur noch dieses noch verkürzte Schulsystem, mit dem Leute möglichst schnell in den Arbeitsmarkt gedrückt werden sollen. Es gibt praktisch keine politische Opposition in den Studenten, in den Studienjahren. Jetzt mehr habe ich das Gefühl, sehen wir mal von Fridays for Future und von denen, es scheint mir ein bisschen mehr Schüler getrieben, aber vielleicht ist mein Einblick aus Brüssel da auch falsch.
Die liegen ja auch nicht in der Hängematte, die sind ja unglaublich aktiv.
Ja, ich wollte sagen, aber das scheint mir mehr so von Schülern getrieben, nicht von Studenten. Ja. Und also ich.
Die Studenten sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
Ich glaube, die können das gar nicht sein, weil die auch halt ein ganz kurzes, knackiges, verschultes Studium haben und gar nicht mehr die Möglichkeiten haben, die wir damals hatten, auch in verschiedene Studiengänge reinzuschnuppern und sich Sachen anzusehen und einfach erstmal zu schauen, wie alles läuft. Ich glaube. Aber zu Fridays for Future würde ich gerne kurz noch was sagen.
Ja, unbedingt.
Weil mich das beeindruckt hat. Ich habe ich habe die ganze Zeit vor mir im Europäischen Parlament vorne rechts einen großen konservativen Block, der praktisch alles wegstimmt, was jetzt mir gefallen würde, was für die Bürger in Europa von Vorteil wäre. Und das einzige Mal, dass ich gesehen habe, dass die gegen die Interessen von großen Unternehmen und Industrien gestimmt haben. Das war, als wirklich viele Schüler auf den Straßen waren und als diese Demonstrationen stattfanden. In Kombination damit, dass wir dann Abstimmungsergebnisse visualisiert haben und ins Netz gestellt haben. Also, dass man jetzt auch sehen konnte, wer von der CDU und wer von der SPD stimmt denn jetzt eigentlich für Uploadfilter und für Glyphosat und gegen Datenschutz. Das hat tatsächlich was gebracht. Also ich kann hier jeden, der irgendwie in der Lage ist, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, wenn das im Frühjahr wieder möglich ist, nur auffordern, das zu tun, für seine Rechte auf die Straße zu gehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Sind Sie optimistisch? Also so grundsätzlich,
gute Frage.
Sind Sie ein Optimist?
Ich habe das Gefühl, das ist eine Altersfrage. Also ich war das auf jeden Fall ungebrochen bis, ich weiß nicht, bis wann ungefähr. Im Moment sehe ich hier auf eine dunkle Wand. Es ist Dezember, das Wetter ist nicht so gut, die Sonne ist untergegangen. Draußen soll eine Pandemie herrschen und politisch ist auch nicht alles zum Besten gestellt. Also ich weiß nicht, ich glaube, den Optimismus würde ich jetzt doch den nächsten Jahrgängen überlassen.
Eine Sache aber noch zu dieser Studienzeit. Haben Sie damals schon so Aster-Sachen, Studierendenparlament und sowas mitgemacht oder war das nur Hängematte?
Ich bin einmal ins Studentenparlament damals noch gegangen und habe mir das angeguckt und da redeten sehr viele Leute sehr lang und sehr viel durcheinander und es war mir dann schnell klar, dass da nicht viel zu machen ist und dann bin ich wieder rausgegangen, habe mich mit einem Freund in ein Café gesetzt.
Okay. Und dann haben Sie diese Magisterarbeit geschrieben, da hatten Sie vorhin schon drüber gesprochen, über die absolute Wirkungslosigkeit von moderner Satire. Das war also noch, bevor Sie mit einer Satireaktion die Fußball-WM 2006 nach Deutschland geholt haben.
Es ist mir peinlich, aber ich habe die tatsächlich anschließend sofort widerlegt, diese wissenschaftliche. Also wirklich, ich kann hier mal gerade gestehen, dass es natürlich eine gefälschte Magisterarbeit ist. Bevor ich werde ja möglicherweise in Berlin auch zu den Abgeordnetenhauswahlen irgendwie antreten und wenn Frau nicht Dr. Giffey da Konkurrentin ist, bevor die das ausgräbt, sage ich es lieber selbst. Ich habe mir Leute ausgedacht, die ich interviewt habe für meine Magisterarbeit damals. Einfach weil das, also die Studenten werden das kennen, es ist einfacher, eine These zu verifizieren, wenn sie praktisch dem Interviewpartner die Antworten in den Mund legen können. Als Journalist kennen sie das vermutlich auch. Deswegen ist die nicht ganz ernst zu nehmen, aber ich habe sie geschrieben und herausgefunden, dass ein Satiremagazin heutzutage praktisch keine Wirkung mehr zeitigen kann. Und das habe ich aus Versehen in den ersten Titanic-Jahren dann aber auch mehrfach widerlegt.
Also aus Versehen, nicht weil Sie sich dann angespornt gefühlt haben?
Nein, überhaupt nicht. Das war aus Versehen. Wir haben damals, wir hatten viele Telefonaktionen, als ich beim Heft war. Und wir haben zum Beispiel mal DVU-Abgeordnete angerufen, so die AfD der älteren Jahre, so etwas dumpfere, nationalistisch gesinnte Schwachköpfe. Und die waren zufällig jetzt da in Sachsen-Anhalt irgendwie mit 14 Leuten ins Parlament eingezogen. Und ich habe dann alle mal angerufen, habe gesagt, ich sei der Büroleiter von Dr. Frey, dem Parteichef aus München, habe sie zu einem Sternmarsch auf Berlin befohlen, Fackelumzug durchs Brandenburger Tor, Bücherverbrennung am historischen Opernplatz. Habe gefragt, was sie da singen können, was sie da zum Verbrennen mitbringen können. Und dann ist einer von denen, die haben natürlich praktisch alle mitgemacht, und dann ist aber einer von denen hinterher zurückgetreten und hat dem Stern erzählt, er habe einen Anruf aus der Parteizentrale von Dr. Frey erhalten und habe da erst festgestellt, dass er sich in einer rechtsradikalen Partei befindet. Und er hat dann sein Mandat zurückgegeben. Und das war ja nun eine Folge einer in Titanic stattgefunden habenden Satire. Und damit war meine Arbeit praktisch ungültig.
Und das war also das erste Mal, wo Sie gemerkt haben, oh, bringt doch was.
Das kann ich nicht beschwören. Wir haben so viel Quatsch gemacht damals, dass ab und zu wir böse Briefe bekamen oder nach der WM-Bestechung dann mal irgendwie
ein Tag. Das müssen Sie nochmal erzählen. Also vielleicht haben es nicht gerade alle auf dem Zettel. Was da passiert?
Die WM-Bestechung.
Ja, bitte.
Ich wollte eigentlich nur für das Heft noch zwei Seiten füllen und habe gedacht, ich muss dokumentieren, dass wir wirklich alles getan haben aus deutscher Sicht, auch mit korrupten Mitteln natürlich, denn das war uns damals schon klar, dass ein...
Also man muss noch mal kurz dazu sagen, Sie waren damals Chefredakteur der Titanic.
Ja, genau.
Hatten wir, glaube ich, noch nicht gesagt, einfach der Vollständigkeit halber.
Das stimmt. Und mir war schon der Verdacht nahe, dass ein milliardenschweres Fußballturnier nicht einfach in ein Land gegeben wird, jetzt nach sportlichen Motiven, sondern dass da auch Bestechungsgelder im Spiel sind. Und ich wollte dann eigentlich nur dokumentieren, dass wir aus deutscher Sicht wirklich alles getan haben, Franz Beckenbauer und ich, und um die WM nach Deutschland zu holen. Die WM 2006, das war im Jahr 2000, bevor das FIFA-Komitee in der Schweiz in einem sehr teuren Hotel sich zur Abstimmung zusammenfand. Und ich habe dann einfach noch so Bestechungsfaxe aufgesetzt, nachts, nach zwei Bier, und habe geschrieben, dass wir gerne die Stimme hätten für Deutschland und dass wir auch etwas ausloben würden dafür.
Wo haben Sie die hingeschickt? Also da muss man ja eine Nummer haben.
Ja, ich wusste, dass die FIFA-Komitee tagte im teuersten Hotel in Zürich. Das ist das Grand Hotel Dolder. Und ich hatte mir aus der Bild-Zeitung einfach die 8 korruptest wirkenden FIFA-Komitee-Mitglieder rausgesucht. Das hat mich am meisten Zeit gekostet, weil die halt alle korrupt wirkten. Und dann habe ich einen Fax geschrieben, habe nur geschrieben, also wir hätten gerne ihre Stimme und würden aber auch etwas bieten dafür. wir hatten nicht viel Geld in der Titanic-Redaktion. Deswegen habe ich geboten, einen Geschenkkorb mit ein paar verdammt guten Würsten, einem Bierkrug und, halte sich fest, einer Kuckucksuhr. Und das habe ich dann losgeschickt. Und im Grand Hotel Dolder, weil das ein sehr teures Hotel ist, hat halt die Dame an der Rezeption, ich habe angerufen noch, gesagt, es sei schon spät, das sei aber wichtig, am nächsten Morgen sei die Abstimmung und sie möchte das doch bitte noch weiterleiten. Und die Dame an der Rezeption hat 8 von diesen Faxen genommen, hat sie in Briefumschläge gepackt und hat sie dann um 23 Uhr abends halt noch unter den Türen der FIFA-Komiteemitglieder durchgeschoben. Dadurch bekam das etwas, eigentlich eine pikante und auch unseriöse Note. Ich wusste damals noch nicht, dass Sepp Blatter, ich muss aufpassen, seine Anwälte haben mich gebeten, ihn nicht als korruptesten Menschen der Welt zu bezeichnen.
Dann lassen Sie das bloß.
Ja, Sepp Blatter, der nicht gerne als korruptester Mensch der Welt bezeichnet wird, hat ja auch schon Geldbündel so in Hotelzimmern verteilt. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und ich war total überrascht, als am nächsten Tag dann sich ein 82-jähriger Neuseeländer in der entscheidenden Abstimmung enthielt und den Weg für Deutschland frei machte und dann rausrannte und als er unter Druck kam, praktisch meinen Fax in der Hand hatte und damit wedelte und der BBC gegenüber gesagt hat, this final fax broke my neck. Wir wissen aber natürlich heute, dass da sehr viele Leute im Spiel waren mit Bestechungsangeboten, teilweise auch mit wesentlich mehr Mitteln als wir. Und der hat wahrscheinlich einfach gedacht, Fax, das kannst du zeigen, da sehen die Leute, dass hier noch was nachts unter der Tür durchkam. Und das hatte aber den spaßigen Effekt, dass die WM dann in Deutschland stattfand.
Und Beckenbauer hat nie Danke gesagt?
Nein, Beckenbauer hat seinen Anwalt geschickt. Und mit dem habe ich mich in einem auch sehr teuren Hotel in Stuttgart treffen müssen. Und wir saßen dann da kurz und er ist dann... Ich hatte das Heft dabei, in dem wir berichtet haben über diese Aktion und er hat das wirklich so mit zitternden Fingern genommen und hat das aufgeschlagen, hat dann das Editorial gelesen und hat etwas gesucht, das er nicht gefunden hat. Und daraufhin ist er dann ruhiger geworden, hat gebeten, dass ich seinen Tee bezahle, der dann irgendwie 16 Euro gekostet hat und dann ist er verschwunden. Nicht ohne mich noch eine Erklärung unterzeichnen zu lassen. Ich hatte praktisch die Wahl oder ich stand vor der Wahl, entweder mich verklagen zu lassen vom DFB und da war kurz die Schadensersatzklagesumme von 600 Millionen D-Mark, stand da kurz im Raum. Das sind für die Jüngeren draußen an den Geräten immer noch wahrscheinlich so 318 Millionen Euro und übersteigt natürlich das Gehalt eines Titanic-Chefredakteurs bei weitem. Deswegen habe ich dann eingewilligt, eine Erklärung zu unterzeichnen, die mir der Anwalt vorbereitet hatte. Und da stand dann, und da hatte ich wirklich Schwierigkeiten, ernst zu bleiben, aber es ging auch um viel Geld, da stand dann, dass ich mich verpflichten würde, ich kann das heute noch wörtlich zitieren, zeitlebens nicht mehr Einfluss zu nehmen auf die Vergabe von FIFA-Turnieren durch das Versenden von Bestechungsfaxen.
Ach so, aber eine E-Mail dürften Sie schreiben.
Ich habe es unterschrieben, dann hat der Mann Beckenbauer angerufen und hat ihm vorgelesen, was ich unterschrieben habe und dann brüllte es aus dem Telefonhörer. Und dann kam er und meinte, ja, Sie müssen natürlich auch unterschreiben, dass das auch für UEFA-Turniere gilt. Und das habe ich dann auch noch unterschrieben. Mhm.
Gut.
Prost.
Ja, ich habe mir jetzt, wir hatten drüber gesprochen, Bier aufgemacht. Haben Sie auch, ne?
Jetzt.
Ah, oh, meine Güte. Jetzt fliegen die Kopfhörer weg.
Aber das, leid.
Ja, wir wollen ja keine Schleichwerbung machen, aber ein Bier aus dem Norden mit einem Plopverschluss, würde ich sagen.
Ein Bier aus dem Süden.
Aus dem Süden? Haben die auch so? Plopverschluss. Okay.
Ja.
Also das war 2000. Da waren Sie gerade Chefredakteur geworden bei der Titanic. Erzählen Sie noch mal kurz, wie sind Sie denn da hingekommen dann aus Ihrer Hängematte zur Titanic?
Ich habe mein Studium fertig gehabt. Tatsächlich das abgeschlossen. Eigentlich nur, damit meine Eltern beruhigt waren. Und damit ich noch ein halbes Jahr lang Studienabschlussförderung bekam. Das war dann das 15. Semester. Und dann habe ich angefangen, frei zu schreiben und habe dabei immer, also weiß nicht, Taz ein bisschen und habe dann den Eulenspiegel entdeckt im Osten, ein Satiremagazin, das auch eine Zeit lang sehr interessant war. Ich war dann 1990 dort. In Ost-Berlin war der erste Westdeutsche, den die kennenlernten. Und das waren halt die ersten Ostdeutschen, die ich kennenlernte. Und das war recht interessant. Ein Jahr habe ich so irgendwie für verschiedene Blätter geschrieben. Und dann kam aber ein Anruf aus Frankfurt, ob ich mal vorbeikommen wollte. Und das habe ich dann gemacht zu Titanic. Ich hatte da auch Kontakt bekommen mit der Redaktion, als ich mal 3 Tage da war, um meine Magisterarbeit dazu zu unterfüttern mit Dingen aus der Titanic.
Aber ich finde es ja interessant, dass Sie von Eulenspiegel gekommen sind aus dem Osten, weil in der Titanic kommen die Ossis ja bekanntermaßen eigentlich nicht gut weg.
Nein, das war ein Gottesgeschenk für uns, dass der Eiserne Vorhang damals fiel und dass wir plötzlich 17 Millionen Leute hatten, die mit Satire noch weniger umgehen konnten als bei uns, die Typen in Bayern oder Bremen. Und das war unendliches Spielmaterial. Wir haben so viele lustige Sachen gemacht mit Leuten aus dem Osten. Was weiß ich, so Sachen wie zum 10. Jahrestag des Mauerfalls einfach mal anrufen drüben und bei Leuten in Sachsen die GEZ-Gebühren, also die Fernsehgebühren, einzutreiben oder
das
nachzufordern.
Das heißt Rundfunkbeitrag.
Ich weiß, heute. Aber damals hieß es GEZ. Gut, ja. Sie sind vom Radio. Sie müssen da korrekt, natürlich. Damals einfach praktisch mal in den Raum stellen, dass ja im Osten immer Westfernsehen geguckt, aber nie bezahlt worden war.
Ja,
zu
stimmt.
DDR-Zeiten.
Haben die nie.
Genau. Das habe ich dann einfach mal zur Diskussion gestellt. Also mich als Vertreter der GEZ ausgegeben, der ist jetzt Nachfolger für 10 Jahre, von 1979 bis 1989. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie ich da beschimpft worden bin. Es war die reine Freude. Wir haben natürlich alles mitgeschnitten und dann die Gespräche immer dokumentiert im Heft. Also wir hatten einfach unfassbar viel.
Aber es hat doch nie jemand Westfernsehen geguckt. Also.
Ja, genau. Aber dann kannten sie doch Boris Becker und weiß nicht, wer da noch damals, Gotthilf Fischer.
Und da wurden Sie beschimpft als schlimmer Kapitalist oder als was?
Also ich glaube, man sah mich als eine Art Vertreter der Obrigkeit und dafür. Man war einfach nicht bereit, das schöne Westgeld, das man da bekommen hatte, jetzt wieder abzugeben.
Und ich glaube, so eine Jammer-Hotline hatten Sie auch mal gemacht, ne?
Das fällt
mir gerade wieder ein. Was
das war das nochmal? Wir haben viel mit der Bild-Zeitung zusammengearbeitet, ein übles Drecksblatt, das damals festgestellt hatte, dass die Ossis zu viel jammern. Und wir haben das dann zum Anlass genommen, einfach mal eine Anzeige zu schalten, auch in sächsischen Blättern, glaube ich. Ossi-Jammer-Hotline, Geldverdienmöglichkeit und hier anrufen. Und dann haben Leute angerufen und dann, wir hatten da ein Telefon mit Aufnahmefunktion und dann immer mitgeschnitten. Ich habe dann die Leute gebeten, doch mal was vorzujammern und zu demonstrieren, dass sie das können. Und dann ihnen erklärt, dass wir das praktisch wie so eine Hotline bewerben würden und dass dann Leute anrufen können. So ging das damals, 1,90 Euro bezahlen. Und
also wie
dann,
Telefonsex.
Genau, wie Telefonsex, wenn Sie das besser kennen. Und dann dürfen die Leute einfach da am Telefon live etwas vorjammern und sollten auch mit ganz geringfügigen Prozenten natürlich beteiligt werden. Und das Lustige, apropos Telefonsex, war, dass die Bundespost damals, oder die Telekom, es abgelehnt hat, diese Hotline zu schalten, weil ihnen das unseriös vorkam. Aber Sex-Hotlines gab es natürlich.
Aber Sie kloppen ja, haben ja nicht nur auf die Ossis raufgekloppt, also CDU, überhaupt die Parteien kriegen auch gerne mal was weg. Sie machen auch ab und zu sogar mal unfreiwillig Wahlwerbung. Erzählen Sie mal von dieser Geschichte, wo wir jetzt schon in so einem kleinen Schmuddelthema sind, apropos Telefonsex, als Sie die FDP versucht haben, mit so Pornobildern zu pushen.
Ja, das war eine der ersten Aktionen. Wir haben dann im Namen unterschiedlicher Parteien Wahlkampf gemacht, also für diese Parteien, ohne dass sie das wussten oder wollten. Und die FDP war uns aufgefallen, weil sie einen Wahlkampf am rechten Rand führte mit Möllemann. Das war ja auch etwas unappetitlich damals, das Fischen am rechten Rand. Und die hatten einen Spitzenkandidaten in Mecklenburg-Vorpommern namens Peter Bond. Und der war vorher Glücksrad-Moderator gewesen, da kannte man ihn, und davor Darsteller beim Pornofilm, bevor er diesen Auf- oder Abstieg zum Glücksrad schaffte. Und diese beiden Sachen haben wir dann vermischt und haben uns gelbe Hemden, blaue Krawatten gekauft, Das war auch der Moment, in dem Guido Westerwelle damals mit einem Guido-Mobil durch die Lande gefahren ist und praktisch den Spaßwahlkampf erfunden hat. Und da dachten wir, gut, das können wir noch besser. Haben dann ins Netz geschrieben, Leser, wir brauchen einen gelben Wagen. Haben dann aus Mainz einen gelben Golf gestellt bekommen. Haben dann blaue Aufkleber gemacht, Mölle-Mobil, Guido-Mobil, links und rechts. Und sind dann in die Zone gefahren nach Eisenach. Haben so einen Wahlkampfstand aufgebaut. Hatten Eierlikör, praktisch FDP-Farbe, mit und haben den da an die Leute verschenkt. Und hatten halt so antisemitische und pornoorientierte Plakate. Es gab auch die, ja, kann man sagen, es gab damals die Auseinandersetzung Möllemann und Friedmann. Und wir hatten jetzt als FDP-Vertreter ein Plakat, auf dem Friedmann so ein großes rotes Kreuz über den Mund geklebt bekommen hatte. Und dann stand quer drüber, gib endlich Friedmann.
Das muss man vielleicht auch nochmal erklären. Das war ist ein Moderator, der Jude ist und sehr streitbar.
Ja, genau. Guter
Typ eigentlich, ja.
Ich habe in einer Talkshow neben ihm gesessen. Als seine Hand auf mein Knie wanderte, dachte ich nicht, guter Typ.
Oh.
Aber also mir ist er zu sehr körpersprachlich und ein bisschen zu offensiv. Aber ja, auf jeden Fall ein Typ.
Ja, man kann ihn schmierig finden, das ist okay. Aber... Ja.
Aber der hatte halt da zu Unrecht von Möllemann Feuer bekommen und deswegen hatten wir ihn auf den Plakaten. Dann hatten wir noch so einfach ein Pornobild genommen und hatten die Köpfe von Cornelia Pieper auf die Frau. Das war damals die Generalsekretärin der FDP, ähnliche Ulknudel wie die heute. Und den Kopf von Peter Bond auf den männlichen Hauptdarsteller geklebt. Und dann hatten wir noch, was hatten wir noch drunter stehen? Judenfrei und Spaß dabei. Oh. Spaß mit SS-Runen. Ja, würde heute im Internet vermutlich kontrovers diskutiert. Aber damals zwischen 2000 und 2005 ging das und wir hatten da einen super Auftritt in Eisenach. Wir sind einfach in die Fußgängerzone gefahren, haben uns da hupend aufgestellt, direkt vom Rathaus und haben dann da mit den Leuten diskutiert. Und ich habe dann noch den FDP-Kreisvorsitzenden in Eisenach angerufen, gesagt, dass Guido mobil sei in seiner Stadt, ob er nicht kurz vorbeikommen will, ein paar Fotos machen. Und dann ist er gekommen und hat uns gesehen, hat uns für echt befunden und hat sich dann mit uns vor drei antisemitischen und Porno-Plakaten fotografieren lassen. Und es kamen noch Leute, es gab auch kritische Stimmen. Einer kam dann und sagte, hey, Sie Rattenfänger, sowas geht doch nicht. Und der FDP-Kreisvorsitzende von Eisenach sagte dann, naja, wir haben doch Wahlkampf und im Wahlkampf muss man polarisieren. Und das hat er aber auch ganz schnell wieder vergessen, was er da gesagt hat. Wir hörten dann das nächste von seinen Anwälten. Ich hatte eine Journalistin der Süddeutschen Zeitung eingeladen, uns zu begleiten. Und die hat dann darüber geschrieben, was da passiert ist. Und dann gab es lange Gespräche, glaube ich, zwischen dem Thomas Dehler-Haus der FDP-Zentrale in Berlin und dem Ortsvorsitzenden vom Kreisverband Eisenach, der ist dann auch zurückgetreten.
Danke, dass Sie das mir mal erzählt haben. Ich habe Sie jetzt so ein bisschen bewusst vielleicht plump dahin geschubst, diese Story zu erzählen, weil ich hatte dieses Heft mit dieser Porno-Ausgabe, als ich kurz vorm Abi war, in der 13. Klasse. Da war einfach die Titanic so ein super gutes Ding. Und wenn man das bei sich auf der Schule auf den Tisch gelegt hat, meine Deutschlehrerin war eine starke Feministin. Das war immer eine gute Methode, um rauszufliegen.
Wirklich?
Ach komm. Ja, das hat die halt nicht verstanden. Oder fand es auch nicht gut. Und da habe ich mir viele Freistunden, naja, so viel waren es jetzt auch nicht, aber so 2-3 werden es schon gewesen sein.
Nicht schlecht.
Danke.
Gerne. Aber wir hatten umstrittenere Titel, glaube ich, wenn ich so überlege, was wir gemacht haben. Naja.
Was war denn der umstrittenste?
Also was heute zum Beispiel überhaupt nicht mehr gehen würde, war ein Titel mit Roberto Blanco. Es gab damals eine große Diskussion, ob ein Mann oder eine Frau Bundespräsident oder Bundespräsidentin werden solle. Und unser Fotowitz-Spezialist Uwe Becker aus Wuppertal, der uns die ganzen Jahre mit sehr lustigen Fotowitzen versorgt hat, die ich immer noch sehr schätze, der hat dann den Vorschlag geschickt, warum nicht mal ein Neger? Und dann ein Bild von dem absolut strahlenden Roberto Blanco. Und das haben wir dann auch gemacht und eigentlich gab es keine großen Proteste, eigentlich wurde mehr gelacht. Aber wir haben
heute machen? Nochmal machen?
Nee, heute würde ich das nicht machen, schon weil man mit dem Begriff natürlich heute nicht mehr umgehen kann. Da erstens bekäme man Applaus von der falschen Seite. Das ist unangenehm. Man kann das nicht, man muss es irgendwo vernachlässigen, aber man muss es nicht provozieren. Und es fühlen sich, glaube ich, mittlerweile auch sehr viele Leute dann doch sehr angegriffen. Nö, das würde man heute anders formulieren.
Aber wie hat sich das eigentlich, also Sie haben es ja gerade beschrieben, dass sich das verändert hat, was Sie, sagen wir mal, 2005, 2000 gemacht hätten und was Sie heute machen. Aber also es klingt so ein bisschen so, als wäre die Methode, wenn man an irgendwas dran ist und merkt, oh, das könnte irgendwie schwierig sein, dass man es dann erst recht macht. Wie kann man denn da trennen zwischen Grenzüberschreitung, wo Sie sagen, die ist okay, und eine, die ist jetzt nicht mehr okay?
Das muss man tatsächlich von Fall zu Fall sehen. Es gibt aber wenig Sachen, die wir nicht machen. Ich meine, wir alle sind ein bisschen sensibilisiert natürlich. Es gibt nicht alles, was wir uns überlegen, kommt auch in die Öffentlichkeit. Zum Beispiel hatten wir kürzlich ein T-Shirt überlegt. Das war, als Trump praktisch abgewählt war im ersten Moment, also eine große Erleichterung, auch wenn da natürlich ein konservativer Bankenfreund jetzt nachkommt. Das wird ja es wird nur eine berechenbarere, aber auch furchtbare US-Außenpolitik natürlich weiterhin geben. Aber trotzdem eine Erleichterung, dass dieser Schwachkopf, den die Medien auch, glaube ich, zu viel Platz eingeräumt haben. Ich habe mal gesagt, man sollte sich auf seine offiziellen Verlautbarungen konzentrieren und nicht alles, was der Idiot auf Twitter da von sich gibt, dann auch noch, man sollte einfach das mal vernachlässigen, nicht alles transportieren.
Ja, total richtig.
Und wir hatten ein T-Shirt, auf dem steht Truck Funneled Dump, ein bedauerlicher Zahlendreher, deswegen haben wir es für 15 Euro im Parteishop verkauft. Und das war jetzt praktisch ausverkauft und wir wollten etwas Neues machen. Und dann schickte ein ehemaliger Titanic-Redakteur mir einen Vorschlag, der ging in die Richtung, das sollte ganz billig und ganz so Plastik und grelle Farben. Und dann sollte draufstehen, auf Wiedersehen Seeherrn Amerika und guter Flug Runtel und unten drunter dann Plintet in China für die Partei. Und spielt jetzt da in der ersten Begeisterung.
Also schon so ein bisschen lustiger Rassismus.
Nee, ich würde es nicht als Rassismus benennen. Also es war einfach natürlich erstmal die Erleichterung, dass Trump weg ist. Dann spielt er sehr viel da rein. Also diese dummen Schuldzuweisungen gegenüber China. Ich glaube, China ist keine sehr, nicht sehr als aggressive Macht im Vergleich zu anderen aufgetreten in den letzten Jahrzehnten. Und also diese dummen Anfeindungen, die es aus den USA aus wirtschaftlichen Gründen und aus innenpolitischen Gründen gab und gegen die ja auch die Deutschen nicht gefeit sind. Es gibt ja auch hier viele Leute, die dann darauf anspringen. Und da kam also viel diese Häme natürlich auch und auch auf der anderen Seite eigentlich auch diese unfassbare Empörung und auch, es ist ja auch schmerzhaft, wenn man sieht, dass die Demokratie eine Staatsform, die wir sehr schätzen, weil sie uns auch die unblutige Machtübernahme ermöglicht, uns als Partei, dass die so mit Füßen getreten wird und dass die so derart beschädigt wird von den Vereinigten Staaten. Insofern also einfach eine Reaktion, eine Notwehr. Und das gab tatsächlich dann aber auch so viel Diskussion da in parteiinternen Kanälen, dass wir das dann zurückgezogen haben. Weil auch Leute mit Hochschulabschluss sagen, Rassismus und man würde sämtliche asiatischen Produkte unter einen Generalverdacht stellen. Es war einfach nur ein guter Witz. Und der Zeichner Ratteschneck hat mal gesagt, man sollte eigentlich dankbar sein, dass jemand einen guten Witz macht und dass sich jemand hinsetzt und einen Witz ausdenkt. Das ist ja auch ein Katalysator für solche Situationen. Und ja, das nächste Mal machen wir es wieder.
Na gut, aber jetzt gibt es ja echt eine ganze Menge Leute, die überhaupt keinen Spaß verstehen. Also die Ossis vielleicht noch, die FDP, die fangen dann nicht an, einen umzubringen. Aber haben Sie nicht manchmal auch Angst? Also ich meine spätestens nach dem Attentat auf Charlie Hebdo?
Nein, wir haben keine Angst gehabt. Wir waren alles junge Männer ohne Familien und mochten eigentlich auch die Reaktionen, die wir ausgelöst haben. Wir waren eigentlich schon überzeugt, dass wir in die richtige Richtung arbeiten. Und ich habe zum Beispiel mal ich habe mal einen Wettbewerb ausgerufen. Das war, wann war das? Das war vor den Charlie Hebdo-Anschlägen. Da habe ich gesagt, der erste Redakteur, der es schafft, eine Fatwa auf sich zu ziehen, bekommt einen Tag Sonderurlaub. Und habe dann auch selber angefangen, mit einem Beitrag versucht, eine zu provozieren, indem ich Bilder des Propheten Mohammed gezeigt habe. Ich konnte allerdings nicht malen, ich bin kein Zeichner, deswegen habe ich dann Fotos genommen. Wir hatten so irgendwo so 50er-Jahre-Bilder oder 70er-Jahre-Bilder in so komischen Farben. Irgendein Fotolabor, die waren nicht abgeholt worden, hat die uns mal zur Verfügung gestellt. Und ich habe dann einfach Bilder genommen und habe dann Zeilen runtergeschrieben. Da war dann Mohammed zu sehen. Mohammed bringt seiner Frau einen Strauß Rosen mit nach Hause. War halt so ein 50er oder 70er Jahre Mann mit komischer Hornbrille, der seiner Frau so einen Rosenstrauß gerade überreichte. Eins erinnere ich noch, das hieß Mohammed bei einem guten Glas Schweinebraten. Hat er so einen Maßkrug in der Hand. Das dritte weiß ich nicht mehr. Aber es hat nicht funktioniert. Also es kam überhaupt kein Killerkommando vorbei.
Hat sie keiner gelesen? Also was ist denn da los?
Ich glaube, die können nicht lesen. Ich glaube, die springen mehr auf Bilder an. Und Fotos und Texte darunter, das ist schwer zu verstehen für den enthemmten Islamisten. Und da ließ sich nicht so viel rauskitzeln, irgendwie habe ich das Gefühl.
Okay. Trotzdem sind Sie dann 2005 weg von der Titanic. Warum eigentlich?
Ich war 11 Jahre in Frankfurt insgesamt und Frankfurt ist eine der grauenhaftesten Städte, ist noch viel kaputter als Bremen und das war überhaupt nicht mein Geschmack.
Danke.
Gern. Und ich habe eigentlich immer nur zwischen Redaktion, Pub am Bahnhof und Bahnhof selbst und der Szene-Kneipe Dr. Flotte dort verkehrt und
Handkäse mit Musik gegessen.
Ja. Sowas.
Sie wollten da weg.
Und ich wollte da weg und hatte schon 2005, dann Anfang 2005 gesagt, nee, 2004 glaube ich war es. Also nach 10 Jahren wollte ich aufhören und unserem Verlagsleiter gesagt, ich würde jetzt was anderes machen wollen. Und dann hat er mich gebeten, noch ein Jahr dran zu hängen. Und das habe ich getan. Und dann habe ich gesagt, gut, aber ich habe jetzt alles Telefonaktionen. Wir hatten ganz viele Aktionen da auch im Namen der CDU und der SPD durchgeführt und wir hatten viel Politik gemacht und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir jetzt etwas Neues und wir gründen jetzt tatsächlich eine Partei.
Die Partei. Hm.
Genau. Es ist ja eine alte Idee eigentlich, aber es durch das Netz war jetzt praktisch die Möglichkeit geschaffen, dass Leser mitmachen konnten. Und man braucht ja bei ganz vielen Dingen, also Beteiligung, Unterstützerunterschriften. Wenn wir jetzt antreten zur Bundestagswahl, brauchen wir in jedem Bundesland so ungefähr 2000 Unterstützerunterschriften. Das ist schon harte Arbeit, sowas zu sammeln, auch weil die ganz akribisch natürlich geprüft werden. Und man muss praktisch auf der Straße stehen, Leute ansprechen und ihnen erklären, dass sie ihre komplette Adresse fehlerfrei niederschreiben müssen und das Ganze unterschreiben. Und das ist schon ein ziemlicher Aufwand, aber dadurch, dass man jetzt PDFs ins Netz stellen konnte, dass man sich das an allen Orten der Republik runterladen konnte und dann sammeln und zurückschicken und weil es einfach viel Begeisterung gab auch für diese Idee, haben wir das dann...
Also deswegen gibt es neuerdings so viele Parteien. Ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gut finde.
Nein, das finde ich auch nicht gut. Das Blöde ist ja auch vor allen Dingen, ich meine, wir haben den Populismus erfunden in Deutschland. Wir haben seriösen Populismus betrieben seit 2004 und jetzt kommen so unappetitliche Nachmacher da wie diese AfD.
Machen unseriösen
Populismus, genau. Und ziehen damit ein Parlamente ein. Das stört uns natürlich.
Sie haben sich aber auch den Gröfatz genannt schon, ne? Habe ich das richtig gelesen? Den größten Vorsitzenden aller Zeiten, so wie einst Adolf Hitler.
Nein, der Hitler war der größte Führer aller Zeiten, Gröfatz mit F. Und ich nenne mich tatsächlich selber nicht Gröfatz mit V, größter Vorsitzender aller Zeiten. Aber es gibt Parteimitglieder, die das so tun.
Ach so.
Also die schreiben das im Netz. Ich werde jetzt nicht so angesprochen hier.
Wie groß ist denn eigentlich Ihre Partei jetzt?
Wir sind eine der größeren. Also wir haben jetzt, Marco Bülow ist ja in die Partei eingetreten, vormals SPD. Der ist Bundestagsabgeordneter und der hat die Mitgliedsnummer 50.000 bekommen. Die hatten wir freigehalten.
Ui.
Und es gibt ungefähr 52.000 Mitglieder und ich glaube, dass wir die FDP, die NPD haben wir überholt, die AfD haben wir überholt, glaube ich. Und die FDP ist, glaube ich, die nächste.
Die AfD haben Sie überholt?
Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass die 50.000 echte Mitglieder haben. Müsste mal jemand draußen an den Geräten schnell nachgoogeln.
Jetzt aber mal eine Frage, die ich letztens auch mit meinem Schwippschwager, das Wort wollte ich schon immer mal sagen, der ist auch bei Ihnen in der Partei, diskutiert hatte. Und zwar.
Guter Schwippschwager.
Guter Schwippschwager. Er ist wirklich gut. Ich habe mir vorher überlegt, was ist der eigentlich, mein Schwipp? Ist tatsächlich mein Schwippschwager. Und zwar, haben Sie nicht mal Angst, dass nicht, also wenn Sie schon so viele sind, aber dennoch, weiß nicht, nicht unbedingt in die Parlamente einziehen, sondern oft unter der 5%-Hürde bleiben, dafür aber natürlich von den Grünen, FDP, SPD Wähler abziehen, haben Sie dann nicht die Sorge, dass Sie irgendwann mal irgendeiner so einer Schnuller-Nazi-Partei eine Mehrheit zu denen verhelfen, weil, sagen wir mal, witzige linke Großstadtbewohner dann halt lieber die Partei gewählt haben als die Grünen oder die SPD?
Also ich glaube nicht, dass wir im Moment in einer Gefahr leben, dass die AfD eine Mehrheit bekommt. Ich glaube eher, dass die Gefahr besteht, dass wir eine grün-schwarze, sehr konservative Regierung bekommen, die noch furchtbarer ist als die schwarz-rote, also als die GroKo Haram, die wir gerade haben. Und also ich weiß nicht, was noch alles sich zum Schlimmeren entwickeln kann. Es ist aber auch so, ich habe auch schon Bitten aus Linksparteien, doch zu irgendeiner Wahl nicht anzutreten oder von den Grünen, ob man nicht möglicherweise, ob wir da vielleicht die 2% dann klauen, die nachher für ein rot-rot-grünes Bündnis fehlen. Also seitdem Marco Bülow in die Partei eingetreten ist und mir erklärt hat, wie rot-rot-grün, wie unrealistisch das ist und dass das lediglich als Mohrrübe eigentlich vor dem Esel, auf dem dann Wähler steht, getragen wird und dass es keine realistische Chance für ein solches Bündnis gibt. Abgesehen davon ist es so, dass Parteiwähler sind Leute, wir sind eine intelligente Protestwahlmöglichkeit. Also Leute, die zur Wahl gehen wollen und wirklich keine Partei finden, bei der sie ihr Kreuz machen mögen, die wählen dann halt die Partei einfach.
Also es sind keine frustrierten Idealisten?
Das sind bestimmt frustrierte Idealisten, sogar zu einem hohen Prozentsatz. Aber es sind halt Leute, die von den, also die Älteren, die ich sehe das ja an Mails oder wenn Leute zu uns kommen. Im Netz wird manchmal gefragt, wie man aus der SPD rauskommt. Ich schreibe dann immer, das hat neulich ein Journalist in Berlin sehr schön vorgemacht, der ist in die Partei eingetreten und hat das öffentlich gemacht, dann wird man von der SPD sofort rausgeschmissen. Wir haben nichts gegen Doppelmitgliedschaften, haben wir damals ins Parteiprogramm genommen, einfach aus Spaß. Und es sind einerseits Leute, ja, enttäuschte Idealisten, die nicht sehen, dass es noch irgendeinen Funken sozialdemokratischer Politik gibt in diesem Land. Und wir brauchen eine sozialere Politik. Also das, was im Moment passiert, auch diese, es steht ja überall, man kann es wissen, aber es gibt viele junge Leute, die sich politisieren über uns, die durch lustige Plakate dann erstmal durch Witze praktisch aufmerksam gemacht werden. Und denen müssen wir erklären, wie die sozialen Verhältnisse im Land sind und dass wir ein Umsteuern brauchen, sowohl im sozialen Bereich als auch, also wir wissen, wie ungleich das Vermögen verteilt ist. Das ist hat sich in den letzten 200-300 Jahren nicht sonderlich zum Besseren geändert, sondern verändert sich sogar zum Schlechteren. Auch in der EU gibt es einen Armutssockel von, wenn man den Eurostat-Daten Glauben schenken mag, von 23-24%. Der hat sich in den letzten 20 Jahren nicht verändert. Es gab eine einzige graduelle Veränderung, als man den Bewertungsmaßstab verändert hat. Aber es wird praktisch auch in der EU nichts gegen Armut getan. Das heißt, das ist irgendwie
ein. Aber das finde ich einen interessanten Punkt, dass Sie sagen, eigentlich bräuchte man eine echte sozialdemokratische Politik. Was ist denn da das Ziel? Also irgendwann größer als die SPD zu werden, ist ja gar nicht mehr so schwierig, Klammer zu. Und dann eine ganz in Anführungszeichen seriöse Partei zu werden und die neue echte Sozialdemokratie zu werden? Oder wollen Sie, haben Sie irgendwie noch das Ziel, die SPD dahin zu schubsen, dass die wieder ihren Job machen, wie er eigentlich gedacht war?
Also ich glaube, wir sind, das kann ich noch erwähnen, mit der SPD an der 5%-Hürde verabredet jetzt zur nächsten Wahl, zur nächsten Bundestagswahl. Und nachdem die absurde Entscheidung getroffen haben, Olaf Scholz, angeblich Sozialdemokrat, aber natürlich nicht, was der alles verhindert in Europa, Digitalsteuer, ein Stichwort, oder auch, dass große Firmen in den einzelnen Ländern ihre Einkünfte und ihre Steuern offenlegen müssen. Es wird alles von Sozialdemokraten im Verbund mit den noch furchtbareren Konservativen oder noch konservativeren verhindert. Aber als die SPD gesagt hat, wir stellen als, weiß ich nicht, 13%-Partei einen Kanzlerkandidaten auf, haben wir gesagt, gut, dann stellen wir von der Partei auch Kanzlerkandidaten auf, aber nicht einen, sondern 299. Wir versuchen in jedem Wahlkreis einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin aufzustellen und hoffen, dass einer von denen durchkommt. Wenn die SPD sozialdemokratische Politik betreibt, können wir uns sofort wieder auf die Scherze konzentrieren. Dann muss die Partei auch keine 5%-Hürden knacken. Und es ist aber auch so, dass wir tatsächlich in Berlin jetzt, da Abgeordnetenhauswahlen sind zur gleichen Zeit wie Bundestagswahlen, und da liegen wir in Umfragen, die wir nicht selbst gekauft haben, bei 4,5% oder lagen vor Monaten. Ich vermute, dass wir da jetzt an der 5%-Hürde sind. Und das bedeutet, dass wir die vermutlich auch erstmals knacken werden. Und das ist natürlich auch eine Überlegung, wie man mit dieser Situation umgeht. Wir haben jetzt gesagt, wir werden einfach unsere besten Leute ins Abgeordnetenhaus nach Berlin auf die Listen schicken und dann mal gucken, ob wir weiterhin das, was wir in Europa eigentlich auch machen. Es ist ja doch Politik, sie ist nur halt mit satirischen Mitteln gestaltet, und das soll sie auch bleiben.
Apropos Listen, ich hatte mir noch mal irgendwo einen Zettel rausgesucht, einen Wahlzettel vom Europaparlament. Außer Ihnen und ich glaube Nico Semsrott hießen die alle wie so Nazi-Größen. Haben Sie die sich ausgedacht oder gibt es die wirklich?
Nee, die gibt es wirklich. Die werden ja auch vom Bundeswahlleiter akribisch geprüft. Also wir hatten noch Eichmann, Hess, Keitel, Goebbels leider nur mit Ö, ich glaube Sven, Bombe, Krieg. Das war eigentlich der Tatsache geschuldet, dass wir in der EU eine wahnsinnige Aufrüstung haben. Und eigentlich dürfen keine EU-Mittel in die Militärindustrien fließen. Aber das wird von der Europäischen Kommission umgangen und vom Parlament natürlich auch. Und wir wollten darauf aufmerksam machen, dass es eine wahnwitzige Verschiebung von Geldern in diesen Militärsektor gibt, die gegen den Vertrag von Lissabon verstößt. Und haben dann gesagt, gut, wir treten jetzt zur Europawahl halt mit Namen an, die vielleicht keinen guten, aber doch einen Klang haben in ganz Europa. Und weiß nicht, also Bombe, Krieg haben mir sehr gut gefallen. Und dann Eichmann, Keitel, Hess, Goebbels. Das hat schon was hergemacht und das hat auch dafür gesorgt, dass der ein oder andere verwirrte AfD-Wähler sein Kreuz bei uns gemacht hat. Oder vielleicht auch ein paar alte CSU-Wähler in Bayern, dass sie die alten Namen wieder auf ihren Wahlzetteln gefunden haben.
Die haben sich da gut zu Hause gefühlt. Martin Sonneborn, danke, dass Sie bei uns im Freiraum-Podcast waren. Macht's gut, bis bald.
Vielen Dank, Justus Wilhelm. Vielen Dank den Leuten draußen an den Geräten. Und ich gehe jetzt zu Apple und klicke da den Podcast hoch.
Freiraum. Ausführlich, kurzweilig.